Lieben, in meinem Dienst, da kommt es immer mal wieder vor, dass ich an einem offenen Sarg oder einem Totenbett stehe. Am Freitag war das erst wieder der Fall. Ich sehe also Menschen, die gerade eben oder vor ein paar Tagen gestorben sind. Und manchmal geht es mir so. Ich schaue dem verstorbenen Menschen unweigerlich ins Gesicht. Und ich habe den Eindruck, als müssten sich doch gleich diese Augen öffnen. Oder müsste sich der Brustkorb heben und senken und dazu atmen anfangen. Da liegt ein Mensch und man meint, er müsste sich doch im nächsten Moment wieder bewegen. Weil es so aussieht, als wenn er nur schläft. Aber nichts von dem. Natürlich nicht. Ein toter Mensch ist vollkommen unfähig, das zu tun, was für einen lebendigen Menschen völlig normal ist. Und da trage ich euch Narrateen, wenn ich euch das erzähle. Der Tote atmet natürlich nicht mehr wie ein Lebendiger. Der Tote kann nicht mehr laufen wie ein Lebendiger. Der Tote redet nicht mehr wie ein Lebendiger. Von einem Toten kann man das alles nicht erwarten. Er ist eben tot, er ist nicht mehr lebendig. Ihr wart tot. So beginnt unser Predigttext heute. Ihr wart tot. Aber Paulus meint mit diesem Todsein nicht den Tod, den man vor Augen hat, wenn man an einem offenen Sarg steht. Es geht um ein anderes Todsein. Es geht dem Paulus um das geistliche Todsein. Jetzt können wir fragen, was ist denn das? Geistliches Todsein. Ihr Lieben, so wie eine Leiche nicht mehr in der Lage ist zu atmen und sich zu bewegen, weil sie eben tot ist, so sind wir von Natur aus nicht in der Lage, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. So wie eine Leiche nicht mehr in der Lage ist zu atmen und sich zu bewegen, so sind wir von Natur aus nicht in der Lage, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Wie wir als Menschen natürlicherweise ticken, sind wir nicht in der Lage, in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott zu leben. Wir sind nicht in der Lage, das zu tun, was Gott will. Und es hängt damit zusammen, dass wir überhaupt von Natur aus nicht in der Lage sind, anzuerkennen und zu glauben, dass es diesen Gott überhaupt gibt. Und dass er in Beziehung mit uns treten möchte. Ich bin in meinem Leben genügend Menschen begegnet, die mir das genauso gesagt haben. Oh Gott, da gibt's doch nichts. Wo soll denn da sein? Der Gagarin ist nicht geflogen, hat ihn nicht gesehen. Wo soll denn der sein? Das ist unsere Natur. Wir können nicht Gott erkennen. Wir sind von Natur aus nicht in der Lage, überhaupt an diesen Gott zu glauben. Geht nicht. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, das umzusetzen, was einem erfüllten Leben dient. Jeder hat nur seine Vorstellung von erfüllten Leben, ne? Aber vielleicht habt ihr mal die Beobachtung gemacht, ne? Wollen können wir wohl. Ach, was du da alles willst für dein Leben, ne? Was da besser werden soll und wie du dich verhältst und was nicht alles. Wollen können wir wohl. Aber vielleicht habt ihr auch schon mal die Beobachtung gemacht an euch selber, wenn ihr mal ehrlich seid. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe das erlebt. Ich will das Gute, ich nehme mir das vor, das nächste Mal machst du es besser. Aber genau das Gegenteil passiert. Ich tue das, was ich nicht will. Ich scheitere an den eigenen Idealen. Zum Beispiel, ich sage euch das ganz ehrlich, ich hätte manchmal gerne mehr Geduld. Mit meinen Kindern zum Beispiel. Ich hätte manchmal mehr Geduld gerne. Und ich nehme mir das vor, Mensch, du musst doch endlich mal Geduld haben. Und beim nächsten Mal hast du wieder keine Geduld. Hast du wieder versemmelt. Ich scheitere an den eigenen Idealen. Ich scheitere auch an meiner eigenen Trägheit. Ich nehme mir was vor, vielleicht kennt ihr das. Ich nehme mir was vor und denke, das machst du. das nimmst du vor. Und Wochen später sagst du dir, wieder nicht geworden. Warum? Das Sofa ist schön weich, ne? Und die Kissen dazu. Also ich rede mal so ein bisschen überspitzt, ne? Karikiere mal ein bisschen. Ich scheitere an meiner eigenen Unfähigkeit. Und ich scheitere vor allem an dem, was Gott sich für mein Leben gedacht hat. Ich strebe nach dem eigenen Vorteil, manchmal zum Schaden anderer. Ich unterlasse Dinge, von denen ich eigentlich weiß, dass ich sie tun sollte. Ich lüge auch schon mal jemandem anderem die Taschen voll. Ich empöre mich über andere und merke doch nicht, dass ich selbst oft nicht viel besser bin. Vielleicht kennt ihr das, ne? Empörung heutzutage. Ach, was kann man sich empören? Die Regierung und der wieder, was der wieder gesagt hat und heide, nein nochmal, wie geht denn das? Und die müssen doch alle bekloppt sein und so, ne? Was kann man sich empören heute? Wutbürger, ne? Ich empöre mich über andere und merke doch nicht, dass ich selbst nicht besser bin. Kein Deut besser. Aber das verschweigen wir lieber. Die anderen. Ich verletze andere. Manchmal ohne, dass ich das merke. Und ich verliere auch manchmal die Beherrschung. Wie gesagt, ich wünsche mir manchmal mehr Geduld. Aber dann verliere ich die Beherrschung. Ich rede mir ein, dass ich doch zufrieden sein müsste. Du hast doch alles, ne? Uns geht so gut hier. Wir müssten doch eigentlich zufrieden sein. Nee, stattdessen will ich immer mehr und bin ein Getriebener meiner Gier. Und das in jeglicher Hinsicht. Ich bin ein Getriebener meiner Gier. Paulus sagt, ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. Und ihr Leben, genau das ist das Todsein. Wir sind nicht in der Lage, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Wir sind nicht in der Lage, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Das Leben in der Gemeinschaft mit Gott und aus seiner Kraft, das ist uns von Natur aus nicht möglich. Keine Chance. Wir haben einen Stand, in dem ein Leben auf der Kraft Gottes nicht möglich ist. Wir sind oder waren geistlich Tote. Und ich erinnere nur an das Anfangsbild, an den gestorbenen Menschen, der da liegt. Der ist nicht in der Lage mehr zu leben oder irgendwelche Lebenszeichen von sich zu geben. Und es ist bei genauerem Hinsehen, ihr Lieben, gar nicht schwer zu bemerken, dass eine andere Triebkraft in unserem Leben und in unserer Welt wirksam ist. Wir gucken immer schnell in die große Welt, aber diese Triebkraft ist in unserem eigenen Leben wirksam. Es ist eine Triebkraft, die uns immer wieder in die falsche Richtung zieht. Vielleicht habt ihr, ja, wie ich vorhin sagte, man will das Gute, man nimmt sich was vor und rammelt in die komplett andere Richtung, wo man eigentlich nicht hin wollte. Und du denkst, wie kann das passieren? Wie konnte das passieren? Ja, fragen sich manchmal Menschen, wie konnte das passieren? Es ist eine Triebkraft, die uns immer wieder in die falsche Richtung zieht. Es ist eine Triebkraft, die am Ende lebenszerstörerisch ist. Und diese Triebkraft ist eine echte Macht. Martin Luther kleidet das in ein eindrückliches Bild. Ich zitiere den mal. So ist der menschliche Wille wie ein Lasttier. Wenn Gott darauf sitzt, will er und geht er, wohin Gott will. Wenn der Satan darauf sitzt, will er und geht, wohin Satan will. Der Mensch als ein geistlich Toter ist also ein Gerittener. Und ihr Lieben, eigentlich, wenn ihr mal in die Herrnhuter Losungen guckt, zum heutigen Predigtext, eigentlich sind diese Verse gar nicht vorgesehen für den Predigtext. Ne? Weil über den Teufel redet man lieber nicht. Und den gibt es ja auch gar nicht. Das ist ja diese Kasperle-Figur. Aber ich habe diese Verse bewusst mit reingenommen. Weil eine unheimliche Macht in dieser Welt wirkt. Und wenn wir offenen Auges durch die Welt gehen, und uns die Nachrichten angucken und alles. Da brauchen wir nicht viel Fantasie, um zu merken, was für eine unheimliche, teuflische Macht wie der Satan selbst in dieser Welt wütet und wirkt. Noch einmal Paulus, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. Wie gesagt, diese Verse gehören eigentlich nicht mit zum Predigtext. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Welt prägt. Das ist der Herrscher, der das Reich der Luft regiert. Sein Geist wirkt noch immer in den Menschen, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen. Denn früher waren wir beherrscht von den Begierden unserer menschlichen Natur und so folgten wir dem, was die menschliche Natur von uns verlangte und dem, was wir erkennen konnten. Ihr Lieben, wenn ein Mensch gestorben ist, dann muss der Arzt den Totenschein ausstellen und den Tod damit bestätigen. Unser Predigttext, was wir gerade gehört haben nochmal, ist so etwas wie die Ausstellung eines Totenscheins. Wer geistlich tot ist, dem hilft keine Therapie. Du gehst nicht an ein Totenbett und rüttelst den Toten und sagst, ja, was können wir jetzt machen? Werfen mal eine Pille in den Mund rein. Das hilft nichts mehr, der ist tot. Und das gilt genauso für das geistliche Todsein. Wer geistlich tot ist, dem hilft keine Therapie mehr. Dem hilft nicht die Aufforderung, sich mehr anzustrengen. Ja, du musst aber schon mal ein bisschen besser werden, ne? Und dem hilft kein Du sollst und Du musst. Ach, wie oft hören wir das? Du musst, du musst, du musst. Und wenn wir Menschen begegnen, die nicht an Gott glauben können, oder die Schwierigkeiten haben, die Zweifel haben, dann sagen wir manchmal, weil wir verlegen in Worten sind, ja, du musst halt glauben. Du musst halt glauben. Dann stehst du da. Musst halt glauben. Also, wer geistlich tot ist, dem hilft es nicht, die eigenen Schwächen doch noch irgendwie auf Vordermann bringen zu wollen. Der wird nicht aus dem Tod herausgerettet, wenn er sich nur immer strebend bemüht. Ne, vielleicht kennt ihr das Wort. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. In der Schule sagt man, der hat sich bemüht. Ne? Also, es wird nicht einfach aus dem Tod jemand herausgerettet, aus dem geistlichen Tod, wenn er sich nur bemüht. Tod ist tot. Das ist die Diagnose von Gott. Das ist eine messerscharfe Diagnose und die kann ich euch auch nicht vorenthalten und verschweigen. Das ist die Diagnose von Gott für die, die sich der Wirklichkeit Gottes entfremdet haben, denen Gott nichts bedeutet, die gottlos sind und ihn nicht kennen, ja, die letztlich ohne Gott tot sind aufgrund ihrer Verfehlungen und ihrer Sünden. Entweder also wir leben oder wir sind tot. Ein irgendwie gearteter Zwischenzustand ist nicht vorgesehen. Lass mich mal so sagen, eine neutrale Schweiz in geistlichen Dingen gibt es nicht. Du kannst vielleicht sprichwörtlich halbtot sein, ne? Sag manchmal, oh, da war ich halbtot, ne? Aber selbst wer halbtot ist, lebt. Der ist nicht ganz tot, der lebt. So ein bisschen tot ist nicht möglich. Am Samstagmorgen gehe ich immer zum Bäcker, zum Wolfenbeck und kaufe Semmeln. Und da lag doch dieser neue Adorfer Kalender aus, für nächstes Jahr schon, mit den alten Stadtansichten von Adorf. Und ich habe den mir ganz spontan mal gekauft und beim Anschauen der alten Bilder, da wurde mir deutlich, wie viel und vor allem was sich über all die Jahrzehnte hier in Adorf verändert hat. Dass mir keiner sagt, das war schon immer so. Ne? Wenn man die Bilder sieht, denkst du, Mann, was sich da alles verändert hat. Und diese Veränderungen, die werden also besonders sichtbar, wenn man erkannt hat, wie es vorher war. Klar, wenn du heute guckst, denkst du, naja, wird schon immer so gewesen sein. Wenn du die alten Bilder guckst, denkst, ei, was sich da wegen alles verändert hat. Ihr wart tot. Paulus hat damit das Vorher angeschaut. Und vor dem Hintergrund dieses Vorher wird nun deutlich, was sich verändert hat bei denen, die an Jesus glauben. Noch einmal Paulus. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. Was ist passiert? Ihr Lieben, ich sag's mal ganz einfach. Wer zum Glauben an Jesus kommt Und wer Jesus sein Vertrauen schenkt, der erlebt Auferweckung. Wer zum Glauben an Jesus kommt und ihm sein Vertrauen schenkt, der erlebt Auferweckung. Der wird lebendig gemacht. Das ist das leuchtende Nachher vor dem dunklen Hintergrund des Vorher. Lebendig macht der, der selbst am Ostertag lebendig gemacht wurde aus dem Tod. Gott therapiert nicht so ein bisschen an unserem Todsein rum. Oder Gott nimmt auch nicht irgendwie eine schöne Schminke und kleistert unser geistliches Todsein ein bisschen zu, damit es ein bisschen schöner aussieht. Der Bestatter muss das manchmal machen. Aber Gott macht das nicht. Er erweckt zu einem völlig neuen geistlichen Leben. Das ist das Leben, das ist ein Leben unter ganz neuen Vorzeichen. Wir haben es vorhin gesehen beim Elias, unter dem Vorzeichen des Kreuzes von Jesus. Das ist ein Leben mit ganz neuen Maßstäben. Auf einmal findet jemand hinein in diese tiefe Beziehung zu Gott, in Jesus. Da wird das eigene Leben umgepolt auf eine andere Kraftquelle, die ich vorher gar nicht gekannt habe. Nämlich weg von der Kraft, von dieser Macht, die sich lebenszerstörerisch auswirkt, und hin zu der Kraft, die zutiefst lebensbejahend ist, die Leben ermöglicht, wie Gott es sich gedacht hat, weil Jesus selbst dieses Leben ist und schenkt. Oder wie Martin Luther es sagen würde, das Lasttier bekommt einen neuen Reiter. Habt ihr schon mal gesehen, ein Esel, der sagt, also den Reiter will ich nie haben, ich hätte gern den anderen? Nee. Der Reiter entscheidet über das Lasttier. Das Lasttier bekommt einen neuen Reiter. Ein Mensch wird in die Lage versetzt, das tun zu wollen, was Gott in seiner Güte und Treue will. Auf einmal merke ich, hey, ich habe eine Sehnsucht danach, das zu tun, was Gott für mein Leben will. Ich will nicht mehr einfach bloß nur ich, sondern hey, was will denn Gott für mich? Weil ich weiß, der liebt mich, der will das Beste für mich. Das Gewissen bekommt durch Jesus eine Neuausrichtung. Das funkt mir manchmal eher rein, ne? Ich warte mal, jetzt hast du aber was Dummes gesagt. Oder jetzt hast du was gemacht, was einen anderen verletzt hat. Das merke ich plötzlich, was ich vorher nicht gemerkt habe. Einem Menschen wird plötzlich wichtig, was Jesus zu seinem Leben zu sagen hat und nicht mehr das, was allein und ausschließlich seinen eigenen Lebensmaximen entspricht. Bin mein eigener Gott, ich entscheide. Es wird dann plötzlich wichtig, was Jesus will. Ihr Lieben, wenn Auferweckung aus dem Totenstand in den Stand der geistlichen Lebendigen geschieht, dann ist das nichts anderes als Gottes Werk. Es ist Gnade, unverdiente Gnade, die sich niemand erarbeiten könnte. Keine Leistung dieser Welt könnte als Gegenleistung eine Auferweckung aus dem geistlichen Tod durch Gott herbeiführen. Nix, gar nicht. Allein Gottes Geschenk ist es. Ohne dass wir Vorbedingungen für dieses Geschenk erfüllen könnten. Ich erinnere an dieses Bild vom Anfang. Ein geistlich Toter kann keine Bedingungen erfüllen. Nix. Der liegt da, ist tot. Jeder, dem sich diese Wirklichkeit Gottes auf einmal erschließt und der an eine Vertrauensbeziehung, also zum Glauben an Jesus findet, der ist auferweckt worden. Der ist auferweckt worden. Es ist die geistliche Wirklichkeit hinter dem, was wir erleben, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Von Gott ist er auferweckt worden, der das durch seine große Liebe zu uns möglich macht. Allein Gott ist in der Lage, unseren geistlichen Tod in Leben zu verwandeln. Neuschöpfung. Ihr Lieben, vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Jesus hatte einen Freund, der hieß Lazarus, und er starb nach kurzer Krankheit. Und die Schwestern von Lazarus hätten es gerne gehabt, dass Jesus Lazarus von dieser Krankheit geheilt hätte. Aber ihrer Ansicht nach kommt Jesus zu spät. Da liegt Lazarus schon als Leiche im Grab und stinkt. Ich wurde mal angezählt, weil ich dieses Wort in einer Andacht im Kirchenblatt verwendet habe. Dass eine Leiche stinkt. Oh, das kann man doch nicht sagen, das sagt man doch nicht, der Pfarrer und so. Ne? Da dachte ich, nein, das steht sogar in der Bibel. Johannes 11. Er liegt im Grab und stinkt schon. Lazarus liegt als Leiche im Grab und stinkt, und es ist auch klar, wenn es warm ist. Also ich brauche ja nicht, euch das weiter auszumalen. Aber diese Geschichte ist ein beeindruckendes Bild für die Situation derer, die geistlich tot sind. Ein Bild. Aber Jesus kapituliert nicht vor dem Totenschein. Ihr Lieben, Jesus kapituliert nicht vor dem Totenschein. Der steht nicht da bei dem Lazarus und denkt, oh, was schon ein paar Tage tot. Ah, schade, kann ich auch nicht mehr machen. Nein. Was macht Jesus? Jesus ruft in dieses stinkende Grab rein, Lazarus, komm heraus! Lazarus, komm heraus! Und da passiert das Auferweckungswunder. Lazarus kommt tatsächlich aus dem Grab gelaufen. Ihr Lieben, es ist ein Bild. Genau das geschieht, wenn Jesus Menschen ruft. Es geschieht Auferweckung vom geistlichen Tod. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Ihr Lieben, ich setze jetzt zur Landung an. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich setze jetzt zur Landung an. Angesichts dieser Wahrheit, die wir jetzt gerade gehört haben, gibt es zwei Möglichkeiten. Also mir sind zwei eingefallen. Vielleicht fallen euch andere ein, mir sind zwei eingefallen. Erstens, wenn du zum Glauben an Jesus gefunden hast und aus deinem geistlichen Todsein auferweckt wurdest, dann staune neu über diese unglaubliche und unbegreifliche Gnade. Diese Gnade und Liebe Gottes hat es dir ermöglicht, dass sich dir die Wirklichkeit Gottes erschlossen hat. Die Gnade Gottes hat es dir ermöglicht, dass du überhaupt an Jesus glauben kannst und zusammen und überhaupt jetzt zu ihm gehörst und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel hast. Das hat Auswirkungen auf deine Ewigkeit. Und dann lass es zu, dass dich diese Gnade neu motiviert, diesem Jesus nachzufolgen und ihm mit ihm dein Leben zu teilen. Und die zweite Möglichkeit, wenn dir Jesus noch fremd ist, du vielleicht bisher immer bloß vom lieben Gott gehört hast, aber Jesus ist dir fremd geblieben. Und dir Paulus vielleicht diesen Totenschein noch ausstellen müsste, dann höre doch den Ruf von Jesus. Komm heraus! Komm heraus! Lass dich beschenken mit dem neuen Leben aus der Kraft Gottes. Lass dich beschenken mit dem neuen Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Werde lebendig. Entdecke, wie sehr Gott dich liebt. Und folge Jesus nach. So soll es sein. Oder? Amen.